Ich möchte einen Text mit euch anschauen aus dem zweiten Buch Mose. Der ist relativ lang, es lohnt sich dann auch mitzulesen. 2. Mose 33. Und während ihr aufschlagt, habe ich eine Frage zum Einstieg für dich. Das machen wir nicht mit Handzeichen oder reinrufen, sondern einfach nur zum Nachdenken und kannst den Gedanken festhalten. Wie nah bist du Gott? Was würdest du auf die Frage antworten? Wie nah bist du Gott? Also zwischen Gott gibt's gar nicht und ich bin eigentlich schon im Himmel. So irgendwo auf der Achse sind wir wahrscheinlich irgendwo. Wie nah bist du Gott? Wir wollen lesen 2. Mose 33. Ich lese das ganze Kapitel und dann sage ich auch noch ein bisschen was zur Einordnung, wo wir hier gerade sind. Und der Herr redete zu Mose: Geh, zieh hinauf von hier, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach: Deinen Nachkommen will ich es geben. Ich will aber einen Boten oder einen Engel vor dir hersenden. Und die Kanaaniter und die Amoriter und die Hethiter und die Perisiter, die Chiviter und die Jebusiter vertreiben in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Ich selbst aber werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich könnte dich sonst auf dem Weg vernichten. Das Volk aber hörte dieses harte Wort und sie hielten Trauer und niemand legte seinen Schmuck an. Da sprach der Herr zu Mose: Sprich zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen einzigen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so müsste ich dich vernichten. Nun aber lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich für dich tun kann. Da entledigten sich die Israeliten ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Mose aber nahm jeweils das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, in einiger Entfernung vom Lager, und er nannte es Zelt der Begegnung. Und jeder, der den Herrn befragen wollte, ging hinaus zum Zelt der Begegnung, das außerhalb des Lagers war. Wenn nun Mose zum Zelt hinausging, erhob sich das ganze Volk. Und jeder stellte sich an den Eingang seines Zelts und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und wenn Mose in das Zelt hineinging, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zelts stehen und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zelts stehen sah, erhob sich das ganze Volk und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zelts. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit einem anderen redet. Oder die Lutherbibel hat hier, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Darauf kehrte er jeweils in das Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn Nuns, ein junger Mann, entfernte sich nie aus dem Zelt. Und Mose sprach zum Herrn: Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Du aber hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst, und doch hast du selbst gesagt: Ich kenne dich mit Namen, auch hast du Gnade gefunden in meinen Augen. Wenn ich nun wirklich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich deine Wege wissen, damit ich dich erkenne und Gnade finde in deinen Augen. Und bedenke, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach: Mein Angesicht wird euch vorausgehen, und ich werde dir Ruhe verschaffen. Er aber sprach zu ihm: Wenn dein Angesicht uns nicht vorausgeht, dann führe uns nicht hinauf von hier. Woran soll man erkennen, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und dass wir so ausgezeichnet werden, ich und dein Volk, vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist? Und der Herr sprach zu Mose: Auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Da sprach er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er aber sprach, ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, siehe, da ist ein Platz bei mir, stelle dich da auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen und du wirst hinter mir hersehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein. Herr, segne du dieses Wort an uns. Es ist eine der dichtesten Geschichten in dieser Auszugsgeschichte. Israels Zug durch die Wüste. Und es ist, redet ganz viel von Nähe. Das war auch meine Frage ja eben. Aber auch von Distanz. Und das beschreibt eigentlich auch das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk auf diesem Exodus, auf diesem Auszug. Die Israeliten haben Gottes Wunder erlebt. Die Plagen in Ägypten, das Reden Gottes, der Zug durchs Rote Meer, immer wieder Versorgungswunder. Und dann war immer wieder auch diese Rebellion da. Und die haben das Essen noch so zwischen den Kiemen und dann fangen sie schon wieder an, irgendwie. Das ist ja immer das Gleiche, was hier zu essen gibt. Und ich habe einen Stein im Schuh und irgendwie mein Zeltnachbar schnarcht. Und also irgendwas ist immer. Und die sind eigentlich nur am Meckern und sagen, wird Gott jemals irgendwas für uns tun, nachdem er gerade die großartigsten Wunder getan hat? Und Gott richtet auch zwischendurch, er straft auch. Es ist keine leichte Lektüre. Aber er geht weiter mit seinem Volk und es bleibt in dieser Spannung, und das hatte so seinen traurigen Höhepunkt seinen herrlichen Höhepunkt und seinen traurigen Tiefpunkt gerade eben zuvor gehabt. Mose war auf dem Berg, hat die 10 Gebote empfangen, Steintafeln mit Gottes Finger beschrieben, und dann ist er halt länger weg und die Leute werden wieder nervös und gehen zu Aaron und sagen irgendwie, wo ist eigentlich dieser, wie hieß der nochmal? So ist irgendwie, ich weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt. Mach du uns einen Gott, der vor uns herzieht. Und denkst so, habt ihr nicht zugehört und so. Und er sagt ja, bringt euren Schmuck. Vielleicht ist deswegen hier auch von Schmuck wieder die Rede. Schmeißt und er wird ins. Und Aaron sagt dann hinterher, ja, und dann habe ich den Schmuck genommen und habe ihn ins Feuer geworfen. Und siehe da, einen Kalb. Keine Ahnung, wo das auf einmal herkommt. Also er macht dieses Götzenbild, sagt, das ist dein Gott, der euch befreit hat. Und so, es ist grotesk. Und Gott ist kurz davor zu sagen, okay, das war's, Mose, wir machen Reset. Ich fange mit dir wieder an. Und die hier, die vernichte ich alle. Und Mose springt in die Bresche und betet für das Volk. Und er sagt, okay. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt sind. Sagt, ja, ich bringe euch in das verheißene Land, immer noch. Aber ohne mich. Ich bin raus. Ja, ich schicke euch einen Engel, aber ich komme nicht mit. Habt ihr gelesen, habt ihr gehört? Ne? Zieh hinauf von hier, du und das Volk, in das Land, das ich euch zugeschworen habe. Ich selbst aber werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Ohne mich, sagt Gott. Und ich möchte euch erstmal darauf hinweisen, was für ein Ausdruck von Gottes Gnade das ist und wie großartig das ist, was er hier dem Volk anbietet. Also er sagt nicht, das war's mit dem verheißenen Land und so weiter. Ihr könnt jetzt versuchen, wieder nach Ägypten zurückzukommen oder hier bleiben oder was ihr wollt. Ich bin aus der Nummer komplett raus, könnte man absolut verstehen in dieser Situation. Sondern er sagt, ich stehe zu meiner Verheißung. Ich bringe euch ins verheißene Land. Ich sende meinen Engel. Das ist dann nicht irgendein Engelchen, sondern der Engel des Herrn Manche sagen, das ist vielleicht schon sogar doch der verborgene Christus. Aber ich sende meinen Engel vor dir her, er wird alle Feinde vor dir vertreiben. Nicht, da ist ein Land, könnt ihr mal gucken, ob ihr reinkommt, sondern ich bringe euch da rein, ich werde euch schützen. Was für eine Zusage ist das? Das ist der Hammer. Das hat kein Volk der Welt jemals bekommen, so eine Zusage. Und übrigens, selbst das, ich ziehe nicht mit euch hinaus, ist ein Ausdruck von Gottes Fürsorge, weil er sagt, ihr seid so daneben und ich bin so heilig, das geht nicht gut. Das geht nicht gut, da verbrennt ihr in meinem Licht, so unrein wie ihr seid. Das ist eine harte Rede, wird hier auch gesagt, aber es ist ein Ausdruck von seiner Gnade. Er sagt, okay, wie kriegen wir das hin, dass ihr da ankommt? Und da muss ich halt Abstand halten. Also es ist so viel mehr, als was sie hoffen konnten. Spätestens nach diesem Stunt mit dem goldenen Kalb. Und das war ja nur der Sahnehäubchen, sag ich mal, ja? Also eigentlich ist das eine traumhafte Zusage. Ich gebe euch Sieg, ihr kriegt einen Engel, euren Spezialengel. Ich versorge euch, ich bewahre euch und so weiter. Und die hätten sagen können, ja, ist doch cool. Verheißenes Land, kommen wir an, alles bestens. Und das ist eine Versuchung, immer wieder, dass wir sagen, es ist so gut, was Gott gibt. Und es ist so gut, was Gott gibt, das ist ja wahr, dass wir dabei stehen bleiben, was er gibt. Und dass wir ihn darüber vergessen. Also wir formulieren es oft so, dass wir die Gabe suchen, aber den Geber vergessen. Habe ich ein Lied gelernt, wo es heißt, we will not seek your hands, we will seek your face. Oder we will seek your heart, heißt es, glaube ich. Also wir suchen dein Herz und nicht nur deine Hände. Was er uns gibt, das wollen wir gerne empfangen. Ja, preis den Herrn. Aber die Gefahr, und das war eine Gefahr jetzt hier für die Israeliten, und da wären sie ja in der Spur gewesen von dem, was Gott selbst gesagt hat sogar, sich damit zufrieden zu geben. Okay, ich brauche jetzt mal Gott, ich brauche jetzt echt so einen Engel, damit ich hier irgendwie ankomme. Ich brauche irgendwie Beistand, damit ich durch diesen Sturm durchkomme. Und Herr, da musst du jetzt mal was tun. Aber wenn ich Gott nur als Problemlöser sehe, der mir dann halt hilft, wenn ich echt nicht einmal alleine klarkomme, ist die logische Konsequenz, wenn ich keine Probleme vorübergehend, nach meiner Lebenserfahrung, vorübergehend keine Probleme mehr habe, dann brauche ich Gott nicht mehr. Na, ich finde es super, dass es Feuerwehr gibt und Notarzt und all diese Leute, aber ich treffe mich jetzt nicht regelmäßig mit denen. Und sage, nee, mir geht es eigentlich gut, aber ich wollte mal hören, was ihr so macht. Sondern ich weiß, die sind da, wenn ich sie echt brauche. Und was für ein Segen, in einem Land zu leben, wo das so ist. Fragen auch nicht nach, wo ich herkomme oder nach meiner Hautfarbe oder sonst was, wenn ich anrufe, sondern die kommen einfach. Aber so kann ich Gott nicht behandeln. Der ist nicht der Notarzt, der dann mal kommt, wenn ich jetzt echt nicht weiter weiß. Okay, du sagst, das ist eigentlich jeden Tag, dann ist auch, aber er sucht die Beziehung mit uns. Er will sich uns selbst schenken. Und ja, da ist Bewahrung und Segen und Versorgung, all diese Sachen drin. Bei allem, was man kritisch über das Volk sagen kann und was Gott selbst kritisch über das Volk sagt, das kapieren sie irgendwie, dass das, was Gott hier anbietet, nicht das ist, was sie ursprünglich hatten. Das Volk hörte dieses harte Wort und sie hielten Trauer. Sie verstehen, da ist eine Trennung. Sie verstehen, das ist eine Not. Ja, ja, wunderbar, er ist immer noch da. Aber da ist diese Trennung. Und sagen, das kann es nicht sein. Nur ins verheißene Land kommen, aber du bist nicht dabei. Das ist nicht das, was uns versprochen wurde. Und nur seine Segnung empfangen ohne den, der segnet, ist gar keine Segnung. Martin Luther ist ein Wort der kräftigen Worte gewesen. Und er hat es sehr drastisch auf den Punkt gebracht. Da kann man länger drüber nachdenken, wie das theologisch überhaupt geht. Aber er hat gesagt, lieber mit Christus in der Hölle, als ohne Christus im Himmel. Lieber mit Christus in der Hölle, als ohne Christus im Himmel. Was soll das auch für ein Himmel sein, wenn Christus nicht da ist? Der Himmel ist nicht irgendwie Nektar schlürfen und Harfe spielen, sondern ist die unmittelbare Gegenwart von Christus. Das wird die Hölle ohne ihn. Ich drück's ein bisschen milder aus hier in Anlehnung an unsere Geschichte und sage lieber mit Gott in der Wüste oder im Sturm, lieber mit Gott in der Wüste als ohne ihn im verheißenen Land. Sie tragen Trauer. Er zeigt sich gnädig. Er sagt, ich bringe euch, aber eben da ist diese Trennung. Und das Problem. Wie nah bist du Gott? Schwierig. Und dann geht Vers 7 weiter. Mose aber. Ich liebe immer wieder in der Bibel dieses Aber, was die Fähigkeit hat, Situationen zu drehen. Ne? Habe ich schon oft drüber geredet. Ihr wart tot in euren Sünden, aber Gott hat euch in Christus mit lebendig gemacht und so. Aber Mose, er sucht die Gemeinschaft mit Gott. Er sucht seine Gegenwart. Er nimmt sein Zelt oder dieses, also in der Lutherbibel steht hier Stiftshütte, die wird eigentlich in den nächsten Kapiteln dann erst gebaut. Also das ist eine Art Vorläufer offensichtlich, das Zelt der Begegnung. Und die Stiftshütte hier hatte Gott gerade gesagt, die sollen mitten im Lager sein, mittendrin. Ich will unter euch wohnen. Und jetzt nimmt Mose dieses Zelt und packt es draußen außerhalb vom Lager. Und sucht die Gemeinschaft mit Gott. Ist vor ihm, redet von ihm, von Angesicht, mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Josua, da sehen wir so ein bisschen eine Wurzel dessen, von dessen Berufung, der ist die ganze Zeit in Gottes Gegenwart. Mose ist immer wieder so dazwischen, er ist ja auch ein Mittler. Dann, er redet dann wieder zum Volk. Und er sucht die Gemeinschaft und gleichzeitig die Tatsache, dass er eben rausgeht vors Lager, ist eine ständige Erinnerung, dass da ein Problem ist, dass da diese Trennung ist. Und es wird ja beschrieben, Mose geht aus seinem Zelt raus, also aus seinem Wohnschlafzelt, wie auch immer, um zum Zelt der Begegnung zu gehen und alle kriegen das mit und alle gehen, kommen aus ihren Zelten, stehen auf und schauen ihm nach, wie er da rausgeht, um Gott zu begegnen. Also sie dürfen nicht mit. Gott hat gesagt, ohne mich oder beziehungsweise ich ohne euch. Mose ist was anderes. Und sie werfen sich nieder vor ihren Zelten, aber aus der Distanz. Da ist eine, merkt ihr die Tragik, die da drin ist? Sie nehmen das wahr, dass da ein Gott ist, der nahe kommt. Aber sie haben keine Verbindung. Das ist schmerzhafter, als wenn du sagst, es gibt gar keinen Gott, alles Natur und so. Und jetzt sehen wir Mose, der hier wirklich in den Riss tritt. Er sagt nicht, naja, schade für die, haben sie sich selber eingebrockt. Ich war auf dem Berg in Gegenwart Gottes, als die diese komischen Götzen gebaut haben. Habe ich nichts mit zu tun. Also übrigens auch Aaron bleibt im Lager, der kommt auch nicht mit, der Priester. Ne? Sondern er geht ins Gebet für sein Volk. Er geht in die Fürbitte. Er sagt, das kann nicht so bleiben, das kann es nicht sein. Und er sagt, nein, die müssen auch mit. Nein, die sollen auch in deiner Gegenwart sein. Und er baut es auf, er argumentiert nicht damit, ob die Mist gebaut haben oder nicht. Das ist immer ein schlechtes Argument. Gott, du musst mir helfen, so schlimm war es ja gar nicht. Sondern er baut auf der Gnade Gottes. Habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen? Und auf der Beziehung, die da ist. Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Du aber hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du selbst gesagt, ich kenne dich mit Namen, also Beziehung. Ich kenne dich mit Namen, auch hast du Gnade gefunden vor meinen Augen. Gott, das hast du doch gesagt. Wir kennen uns, da ist Gnade. So, jetzt wirke doch. Das ist was du immer mit Gott machen kannst, dass du ihn an seine Verheißung erinnerst. Dann wird er nicht sagen, das habe ich gestern gesagt, sondern er lässt sich festlegen auf sein Wort. Er ist treu. Sagst, du hast es verheißen. Darauf will ich bauen. Deswegen flehe ich dich an. Und da, wo Gott vergibt, da sagt er nicht einfach, okay, du kriegst keine Strafe, aber bleib mir aus den Augen, sondern da stellt er Beziehung wieder her. Und da wird Beziehung möglich, und das Gebet von Mose ist, dass das auch möglich wird für das Volk auf Basis der Verheißung Gottes. Mose sagt auch nicht, ich habe so viele gute Taten übrig, dass ich davon was abgeben kann oder so, sondern er stellt sich auf Gottes Gnade. Und Gott sagt ja. Das ist das Wunder hierbei. Er lässt sich darauf ein. Er verfolgt seinen ursprünglichen Plan und sagt, ja, ich werde in eurer Mitte heraufziehen. Sagt Mose nochmal, also wenn nicht, dann lass uns das alles abblasen. Da hat Gott schon zugesagt, ne? Habt ihr gemerkt? Sagt, na, ich werde in eurer Mitte sein. Und das ist unfassbar. Ich habe das gefunden bei einem alten Ausleger, Helmut Frey, die Botschaft des Alten Testaments. Vielleicht manche kennt das, da sind so alte Schinken. Und der formuliert, die Ungeheuerlichkeit, die Ungeheuerlichkeit, dass ein Pöbel von Rebellen mit Gott in persönlicher Weg- und Wortgemeinschaft durch die Welt wandert. Lass das mal auf euch wirken. Die Ungeheuerlichkeit, dass ein Pöbel von Rebellen mit Gott in persönlicher Weg- und Wortgemeinschaft durch die Welt wandert, ist das Wunder aller Wunder. Macht die Gemeinde, und da dürfen wir alle in den Spiegel gucken, macht die Gemeinde zum Weltwunder. Also, es gibt ja, also viele Leute machen leider diese Erfahrung mit Christen, die glauben, sie wären was Besseres und auf andere herabsehen. Und ich denke immer, wo wohnen diese Leute? Was haben die jemals in den Spiegel geschaut? Oder was für eine Selbstwahrnehmung haben die? Wir sind so beschenkt von Gottes Gnade, dass wir bei ihm sein dürfen. Es ist so unfassbar eigentlich. Eigentlich ist das völlig inkompatibel. Ein Pöbel von Rebellen, der heilige Gott. Und wir wandern gemeinsam durch die Welt. Nicht nur, weil ich gerne wandere und nächste Woche schon auf Wanderschaft bin, ist das für mich ein starkes Wort. Lieber mit Gott in der Wüste als ohne ihn im verheißenen Land. Ich lade euch ein, das wirklich wertzuschätzen, anzunehmen, was er uns da schenkt. Dass er uns seine Gegenwart gibt, seine Anwesenheit in allen Umständen. Ja, die Umstände ändern sich nicht immer sofort. Aber die haben auch nicht gebetet und zack waren sie im verheißenen Land. Da gab es auch immer noch Kampf. Ja, kennt dieses Wort vielleicht, ne? Manchmal stillt Gott den Sturm um uns herum, manchmal stillt er uns im Sturm. Ja, der Sturm tost weiter. Aber er verheißt seine Gegenwart. Und ihr Lieben, ich verabschiede mich in meine Sabbatzeit, 3 Monate. Ich bin unglaublich dankbar für diese Möglichkeit, für dieses Geschenk. Und ich freue mich auf Ruhe. Ich freue mich auf Ausschlafen. Ich freue mich aufs Wandern durch die Welt mit diesem wunderbaren Gott. Ich freue mich darauf, in London mal rumzustreifen, in Oxford unterwegs zu sein. Ich freue mich, dass dann wahrscheinlich hoffentlich geplant ist es so, keiner was von mir will. Aber das Kostbarste ist, dass ich diesen Raum nehmen kann, in Gottes Gegenwart zu sein. Auch ja, über längere Zeiträume. Einfach da meine Tage drum bauen kann, in einer anderen Weise als im Alltag. Und das ist ein Geschenk. Und wir sehen immer wieder in der Bibel, Leute ziehen sich zurück. Mose ist auf dem Berg, Jesus geht an einen einsamen Ort. Alex geht irgendwo in die Moore von Yorkshire. Steht nicht in der Bibel, aber das Wunderbare ist nicht die schöne Landschaft. Vielleicht betet fürs Wetter in Nordengland. Aber das Unfassbare ist, dass der Herr da ist. Und wie gut, dass Gott an mehreren Orten gleichzeitig sein kann, sie nicht einpacke und mitnehme und ihr müsst gucken. Wir haben hier viel Zeit verbracht. Einige haben sich gewundert, dass ich so früh angefangen habe und haben dann gemerkt, das war jetzt gar nicht zu früh, mit der Vorbereitung, mit den Übergaben, mit ja, Dinge, die ich über 20 Jahre in meinem Ein-Mann-Büro gemacht habe, halt jetzt zu verteilen auf viele Leute. Und da ging es jetzt um viele praktische Dinge, damit es halt weitergeht. Ja, wie funktioniert der Gottesdienstplan? Wer hat welche Zugriffsrechte in Church Tools? Wie funktioniert die Kasse? Wer macht den Newsletter? Und so weiter. Ich bin super dankbar für alle, die da einsteigen. Ich bin gespannt, was ihr dann mit mir wiedergebt und was nicht. Was ich wiedernehme und was nicht. Aber entscheidend ist auch, sind diese praktischen Dinge sollen ja helfen, sollen ja dienen, dass da halt ein Raum offen ist, wo man Gottesdienst feiern kann. Brauchst halt Schließdienst im Winter. Sonst wird's hier dann irgendwann auch ein bisschen ungemütlich. Aber unsere Berufung und das Geschenk, was wir haben, ist, dass wir mit Gott durch die Welt wandern. Pöbel von Rebellen, denen wir sind. Dann meine ich jetzt nicht nur euch, sondern wir seine Gemeinde. Und wir sind gerufen. Jesus sagt, ja, hier der Helmut Frey sagt hier, mit Gott durch die Welt wandern. Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Und wir haben immer wieder gesagt, das ist die einfachste Definition von Christsein. Mit Jesus auf dem Weg sein. Ich freue mich jetzt, ich werde 3 Wochen haben, wo ich einfach morgens aufstehe, Zelt abbaue oder Jugendherberge verlasse und dann 25, 30 Kilometer geradeaus laufe, im besten Fall halbwegs geradeaus oder in die richtige Richtung und dann wieder irgendwo mein Lager finde. Das macht es irgendwie einfach. Aber egal in welcher Lebenssituation sind wir gerufen, ihm zu folgen. Und dann sind wir gerufen, an ihm dran zu sein. Wir sind nicht gerufen, unser Leben irgendwie zu führen und dann sind wir auch noch Christen und dann gucken wir mal, ja, ist das, was wir machen, halbwegs okay? Passt das noch so in den christlichen Rahmen rein? Ist das noch legal, was ich da mache? Ich habe manchmal solche Gespräche geführt. So, ja, aber das wäre doch auch okay und das wäre doch auch noch okay als Christ. So. Aber die Frage ist nicht, was ist auch noch okay, sondern die Frage ist, wo geht dein Herr lang? Wo schlägt sein Herz? Und dann ruft er dich, so nah wie möglich an seinem Herzen zu sein. Und wo das dann geografisch hingeht, wo das praktisch hingeht, was du dann für Tätigkeiten verrichtest und so weiter, das folgt dann alles daraus. Da gibt es nicht eine Liste vorher. Aber ich will dir Mut machen, sein Herz zu suchen, auch in diesem Herbst, auch wenn du in deinem normalen Alltag drinsteckst und jetzt nicht die Möglichkeit hast, da auszusteigen. Wie nah kann ich ihm sein? Mose endet hier mit einer Sehnsucht, mit einer Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott erfüllt diesen Wunsch, aber er erfüllt ihn nur teilweise. Er sagt, ja, wir gucken, was wir machen können. Da Felsspalte und dann ist ja ein bisschen eigenartig alles bis hier. Dann kannst du irgendwie hinter mir herschauen, aber du kannst mein Angesicht nicht sehen, weil da diese Heiligkeit, diese Trennung, selbst bei Mose noch ein Problem ist. Niemand kann mich sehen und das überleben, sagt Gott. Und dann kommt Jesus. Und dann kommt der neue Bund. Und dann dürfen wir sagen, wir haben mehr als Mose. Wir haben mehr als Mose. Johannes 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch, das ist Christus, der gegenwärtige Gott, Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus zu einem seiner Jünger, wer mich sieht, der sieht den Vater. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt Paulus, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zum anderen vor dem Herrn, vor dem Geist, der Herr ist. Mose hat immer dann, wenn er aus dem Zelt kam, sein Angesicht bedeckt, weil es so gestrahlt hat, dass die Leute da nicht mit klar gekommen sind. Paulus sagt, wir stehen in der Gegenwart Gottes mit aufgedecktem Angesicht. Ja, Jesus ist nicht leiblich anwesend. Kannst du sagen, ja, Johannes hat ihn ja gesehen. Der hat dann die Herrlichkeit da live gesehen irgendwo. Aber er ist da durch seinen Geist. Ja, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben diese Verbindung. Das ist Römer 8. Sein Geschenk für jeden von uns. Ja, der Geist, wenn aber, Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, er ist in dir. Sind wir aber Kinder, dann sind wir Erben, Erben Gottes, Miterben Christi, sofern wir mit ihm leiden, um so auch mit ihm verherrlicht zu werden. Wir sind eingeladen in seine Herrlichkeit. Und das ist das, was ich im Glauben empfange. Und das ist das, ist was, wonach wir uns dann ausstrecken können. Gott möchte auch immer wieder die Erfahrung dazu schenken. Und wir sehen es, wir haben manches erlebt in seiner Gegenwart in den letzten Monaten. Und wenn ich in die Geschichte schaue, und das ist auch ein Studienthema für mich jetzt in dieser Zeit, wie Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, wie Gott an verschiedenen Orten wirkt. In diesen armen Bergarbeiterdörfern in Wales, wo nicht groß gepredigt wurde, wo keine Promis aufgetreten sind, aber wo Gottes Gegenwart in die Versammlung kam. Menschen haben angefangen, Buße zu tun, haben angefangen anzubeten. Gott hat gewirkt. Und nach 3/4 Jahren waren 100.000 Leute neu zu Jesus gekommen. Oder auf der Isle of Lewis, wo ich mit Dinah im Juni war, wo man sagte, auf der ganzen Insel konnte man sich der spürbaren Gegenwart Gottes nicht entziehen. Ich habe mal so einen Predigtausschnitt gehört von dem Duncan Campbell, von dem alten Prediger, der sagte, so real, so wonderful was the sense of God. Also so real, so wunderbar war diese Erfahrung, diese spürbare Erfahrung, Gott ist da. Und das ist die Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott freut sich, wenn wir mit dieser Bitte zu ihm kommen. Er sagt, ja, ich lebe schon in euch, ich bin in eurer Mitte, das wird sich nie ändern, aber ich will auch immer wieder neu, ja, erfahrbar bei euch sein, bei euch wirken, bei euch Neues wirken. Ich habe zum Anfang gefragt, wie nah bist du Gott? Wenn es die Frage gewesen wäre, wie nah fühlst du dich Gott? Das ist so, ja, sehr nach Tagesform und Körpertemperatur und ja, was du gegessen hast und wie du geschlafen hast, spielt da alles mit rein. Das ist kein guter Maßstab. Aber vielleicht merkst du oder denkst du, ja, da sind Dinge, die mich trennen. Da ist Schuld. Ja, wie hier bei den Israeliten, da ist Scham. Und jetzt sagt Gott öffentlich, er kann nicht mit uns ziehen. Da sind schlechte Erfahrungen, da sind Verletzungen, vielleicht mit anderen Gläubigen. Da ist ein Mangel an Emotionen, den ich an mir mit, die anderen scheinen hier so abzugehen. Und ich sitze da so dazwischen und denke so, okay, irgendwie habe ich das Memo nicht gekriegt. All das kann dich nicht mehr trennen von der Gegenwart Gottes, weil Jesus alles auf sich genommen hat. Weil er den Weg frei gemacht hat. Weil er selber die Verbindung sucht mit dir. Und dann hängt es nicht an deinen Möglichkeiten, sondern an seinen Möglichkeiten. Und er sagt, ich will in dir wohnen. Zu Mose hat Gott gesagt, keiner sieht mich und lebt. Und Jesus sagt sinngemäß, ihr werdet mich sehen und ihr werdet leben. Er ist da, der Lebendige ist da und er geht mit dir, er wandert mit dir durch diese Welt. Er ist nicht fern, er liebt dich, er geht mit uns weiter. Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich für diese unglaubliche Gnade, dass du dich mit uns abgibst, dass du uns Wege bereitest, dass du uns an dein gutes Ziel bringst und dass du uns immer wieder neu deine Nähe schenkst. Eine Weise, wie wir es auch erfassen können. Ich preise dich für diese Gnade. Und ich spreche das auch aus über dieser Gemeinde, auch wenn ich nicht hier vor Ort bin. Gott sei Dank hängt das nicht daran. Ich freue mich darüber, was ich hören werde an Zeugnissen, wie du hier wirken wirst. Und ich bete besonders, vielleicht ja, ist jemand hier, der sagt, ja, das klingt gut, habe ich früher auch erlebt oder früher auch geglaubt oder irgendwie ist es alles so weit weg. Ich danke dir, dass du genau diese Person siehst. Dass, ja, ich sehe dich, ich liebe dich. Komm in meine Arme. Ich beschenke dich. Höre meine Worte, nimm sie an, vertraue mir. Und ich werde dir zeigen, dass ich vertrauenswürdig bin. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.